Das Bild verliert noch mehr von seiner konventionellen Patina, wenn wir die Kunstäußerungen zweiten Grades betrachten. Die Mimiamben des Herondas, die dem heutigen Publikum eines Matrosentingeltangels zu stark wären, die lebenssprühenden Charakterbilder Theophrasts, die bis zur Karikatur realistischen Terrakotten, die Fülle der Reden und Schriften, in denen das polemische Talent und Temperament der Griechen bis zum Äußersten exzediert. Und schließlich noch, was ja ebenfalls einen Ausdruck des artistischen Empfindens darstellt, das Kostüm, das das einfachste und natürlichste von der Welt war. Warum also stilisieren wir so weit über das Maß hinaus? Hier kommt vermutlich ein Phänomen in Betracht, das von der landläufigen Betrachtung ebenfalls zumeist übersehen wird, die Ferne und die Fremdheit der Griechen. Wir verwechseln Berührung mit Vertrautheit, Kenntnis mit Erkenntnis. Wir haben uns jahrhundertelang mit den Griechen intim beschäftigt, ohne doch jemals mit ihnen intim geworden zu sein. Sie verhalten sich hierin ähnlich wie gewisse historische Persönlichkeiten, deren Schicksal es war, unter Schleiern zu leben, zum Beispiel Wallenstein, der bereits zu Lebzeiten eine Legende war und es in immer steigendem Maße wurde, so dass Schiller trotz ausgedehnten Spezialforschungen nichts übrig blieb, als ihn glatt zu erfinden. Nun aber ist es eine psychologische Tatsache, dass alles, was wir nicht verstehen, was uns fremd ist, was wir nicht sind, uns stilisiert erscheint. Und umso mehr, je weniger wir es in uns tragen. Darum ist jedes Naturereignis, Überschwemmung und Erdbeben, Gewitter und Sturm, ja schon Schneegestürmer und Waldesrauschen, für uns ein stilvolles Phänomen. Und aus demselben Grunde jede Menagerie, jedes Treibhaus, jedes Indianerdorf. Die Hellenen aber sind für uns, obgleich ein so großer Teil unserer heutigen Kultur von ihnen abstammt, ausgesprochene Exoten. Noch mehr, Fabelwesen. Ungefähr von derselben Realität, die der Chinese für das Kind besitzt, das zwar sehr oft von ihm hört, auch seine Fantasie angelegentlich mit ihm beschäftigt, aber doch keinen Augenblick im Ernst glaubt, dass es Chinesen in Wirklichkeit gibt. Andersen, der sich so bezaubernd in die Seele des Kindes zu versetzen vermag, beginnt seine Erzählung die Nachtigall mit den Worten: »In China, musst du wissen, ist der Kaiser ein Chinese, und alle seine Hofleute sind auch Chinesen.« In der Tat muss schon diese selbstverständliche Tatsache, dass es in China einen Kaiser und Hofleute gibt und dass diese alle Chinesen sind, einem Kinde höchst sonderbar vorkommen, denn in China gibt es eben sonst gar nichts. Und ebenso ergeht es uns mit den alten Griechen, dass sie Federmesser und Hausschlüssel, Theatermarken und Notizbücher, Nachttöpfe und Zimmerwanzen hatten, erscheint uns wie ein Witz von einer Abiturientenkneipe. Die Kluft ist unüberbrückbar.